Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 29, der Tugendbegriff der Stoa. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Wir sind wieder zurück. Hallo Anne.
Hi Alex.
Wir haben ja ein klein bisschen Pause gemacht, haben uns aber jetzt doch, glaube ich, ein ganz schönes Programm überlegt, mit dem wir einsteigen können. Ne? Unter dem Thema Tugend und da könnte man ja so auf den Gedanken kommen, Tugend hat was mit Anstand zu tun und Anstand war in letzter Zeit ja irgendwie ein großes Thema, zumindest in der Politik. Wie würdest du das sehen? Würdest du sagen, dass Tugend und Anstand viel miteinander zu tun hat oder ist das was Unterschiedliches bei der Stoa?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dieser Begriff Tugend, an dem stößt man sich generell. Also das Wort Tugend ist irgendwo aus der Zeit gefallen und ist, glaube ich, für viele Leute, die mit Stoizismus das erste Mal in Berührung kommen, sperrig und schwierig. Also wenn mir jemand sagt, ja, sei doch tugendhafter, würde ich erstmal, wenn ich jetzt nicht den Kontext, auf den wir ja gleich ganz tief noch eingehen werden, kennen würde, denken, also das möchte ich nicht, denn tugendhaft oder die Tugend an sich, das hat ja schon so eine Konnotation von einer ja überkommenen vielleicht Sittlichkeit oder sowas, so eine moralische Komponente, die ja, die guten Sitten, wie siehst du das?
Ja, würde ich auch so sehen, ne? Dass man da, wenn man das so ausspricht, das Wort im Deutschen, dass da sehr stark so diese deutschen Sekundärtugenden durchklingen, ne? Mit Pünktlichkeit und Ordentlichkeit und man strengt sich an und all sowas. Ne? Und das hat natürlich so eher, finde ich, so vom Beiklang her was von, ich sag mal, so dem Sittengemälde des ausgehenden 19. Jahrhunderts. So, ne? Also es klingt auf jeden Fall nicht super modern und auch nicht direkt super attraktiv. Ne? Und wenn man dann jetzt eine Lebensphilosophie hat, in der man sagt, das einzig wirkliche Gute oder das einzig wirkliche Gut ist die Tugend, dann kann sich daraus schon eine ganz schöne Spannung ergeben.
Ne? Ja, das stimmt. Und wenn man dann dahinter guckt, dann sieht man, dass Tugend eine ganz andere Bedeutung im Stoizismus hat als dieser erste Blick, auf den wir jetzt von geschaut haben. Und wenn du zusammenfassen würdest, Alex, mit einem Satz, was heißt denn jetzt Tugend im Stoizismus? Was wäre das für dich?
Also vielleicht ist es erstmal noch gar nicht im Stoizismus, sondern ich würde einfach den griechischen Ursprungsbegriff nehmen, Arete. Und dieser Begriff Arete heißt eigentlich ja übersetzt Bestheit, also Exzellenz, würde man sagen. Ne? Und das hat was damit zu tun, was man als Referenz betrachtet. Also es gibt zum Beispiel auch die Arete eines Messers, nämlich als scharfes Messer, das gut schneiden kann, das hat in dem Sinne auch Arete. Oder ein Pferd, das kraftvoll galoppieren kann und laufen kann, hat auch eine Arete. Ja, also das heißt, das hat im Grunde genommen eigentlich erstmal nur einen beschreibenden Charakter im Hinblick auf das Wesen, was man betrachtet. Und so ist es ja auch so ein bisschen, ja, grundsätzlich, sag mal, in der Genese dieses Wortes gewesen. Ich weiß, ich habe mich jetzt schon sehr von deinem einen Satz entfernt, aber wenn man mal so guckt, also die ganze Tugendgeschichte kommt ja auch schon so ein bisschen aus Homer. Ne, wenn man da Achilles sieht, der war halt mutig, der Krieger, aber er war auf der anderen Seite zum Beispiel nicht gemäßigt. Ne, der Zorn des Achilles am Anfang von der Ilias führt ja nun mal dazu, dass dann ganz viele üble Dinge passieren, ne, weil er nicht mehr für die, die Griechen kämpfen will und damit ja ganz vieles dann halt auch tatsächlich den Bach runtergeht nachher. Und Odysseus ist zum Beispiel ja auch so das Paradebeispiel für praktische Intelligenz und so. Also das heißt, so diese Themenfelder, die sind schon lange in der griechischen Welt unterwegs gewesen und sind dann eigentlich erst so in der klassischen Zeit von Sokrates, Platon, Aristoteles weiter dann kodifiziert worden und die Stoiker haben darauf dann aufgebaut. Und vielleicht ist es auch ganz interessant, wenn wir da nochmal draufschauen, was für ein unterschiedliches Verständnis hinter dem Tugendbegriff dann bei denen war, um auch zu sehen, was vielleicht das Besondere von den Stoikern dann ist.
Da würde ich gerne mit dir näher reingucken. Nochmal ganz kurz zu der Exzellenz und der Arete und dem Messer zurück. Könnte man dann sagen, jemand ist tugendhaft, der seinen Zweck erfüllt? Und der Zweck eines Menschen ist die bestmögliche Version eines menschlichen Lebens zu leben? In der speziellen Ausprägung, die dein Leben hat?
Ja, so ein bisschen schon Zweck. Das klingt natürlich jetzt schon wieder so sehr funktional, ne? Als wenn wir da so eine ganz klare Beschreibung geben können. Aber in gewisser Hinsicht stimmt das schon, weil die Stoiker sich nachher ja auch sehr viele Gedanken gemacht haben darüber, was dieser Zweck ist. Sie sprechen da nicht von Zweck, sondern von Telos, also dieser Zielbestimmung. Und sagen halt, ne, die Rolle, die ein Mensch im Kosmos übernimmt, ist durch den Telos beschrieben. Und das war ja die Homologia, also das Leben in Übereinstimmung. Und Übereinstimmung mit sich selber und mit dem Kosmos. Und dann könnte man sagen, dass die Tugend oder die Arete eben jetzt die bestmögliche Version dieses Lebens in Übereinstimmung ist. Und da wären wir dann schon im Prinzip bei dem grundsätzlichen Begriff, den die Stoiker da für sich verwendet haben. Das sagt natürlich inhaltlich noch nicht so viel aus, außer dass man sagt, man muss dann halt gucken, wie man diese Übereinstimmung denn hinbekommt. Ja, und dann kommt man vielleicht auch so inhaltlich so ein bisschen zu den Tugendaspekten.
Du hast ja andere griechische Schulen erwähnt. Platon wäre interessant oder Aristoteles. Vielleicht erzählen wir ein bisschen, wie die Tugend definiert haben.
Also Platon ist ja auch derjenige gewesen, der aufbauend auf Sokrates diesen Kanon der Kardinaltugenden überhaupt erstmal formuliert hat. Also diese vier: praktische Weisheit, die Phronesis, dann das Thema Sophrosyne, das die Mäßigung, dann Andreae mit der Mut und Diakinosyne für die Gerechtigkeit. So, und diese vier hat er dadurch erklärt, dass er eigentlich ein psychisches Modell entwickelt hat, indem er ja gesagt hat, also unsere Psyche kann man metaphorisch mit einem Streitwagen vergleichen. Da gibt es zwei Pferde und einen Wagenlenker. Und die zwei Pferde sind einmal das Thema der basischen Antriebe, also mehr das Animalische dann auch. Da wäre die Tugend, um das gut zu beherrschen, dann die Mäßigung. Und dann gibt es daneben ein zweites Pferd, und dieses Pferd ist so ein bisschen das, was man mit Eros bezeichnet, also das Streben, das Wollen, Dinge zu machen, irgendwo hinzukommen. Und da wäre dann die passende Tugend der Mut, um das dann auch zu machen. Und dann gibt es den Wagenlenker, der versucht, eben jetzt diesen Wagen auf gute Art und Weise zu steuern. Und das wäre dann die Phronesis, die praktische Weisheit dann. Und ich glaube, bei Platon war es dann tatsächlich eher die Weisheit, erstmal im Allgemeinen gesprochen. Und dann kommt als Viertes dazu, dass idealerweise dieses Gespann, also aus Wagenlenker und Pferden, auf gute Art und Weise harmonisch miteinander interagiert. Und wenn das da ist, dann ist auch die letzte Tugend gegeben, die Gerechtigkeit. So hatte er das konzipiert. Das findet man in der Politeia, also im Staat bei Platon. So, und da merkt man halt, da ist auch als Verständnis dahinter, dass die Psyche einen irrationalen Anteil hat und einen rationalen Anteil. Das heißt, dieses Widerstreitende zwischen den beiden Pferden, das ist so als Tiefenstruktur in diesem Bild mit drin. Und da werden wir dann später sehen, dass die Stoiker dann ein ganz anderes Bild hat. Und dass es eben diesen Widerstreit in der Psyche als solches nicht zwischen den Antrieb oder den Trieben und der Rationalität als solches gibt. Und bei Aristoteles ist das wieder so ein bisschen anders. Der hat so zwei Tugenden unterschieden, die moralischen Tugenden, die intellektuellen Tugenden. Und die moralischen Tugenden, das sind eher so diejenigen gewesen, die man durch Nachahmung erlernt. Und deswegen war es aus seiner Sicht auch wichtig, dass man, wenn man klein ist, im vernünftigen Umfeld aufwächst, weil man dann halt auch das übernimmt, was die Leute als Gutes dann auch tun. Man sagte auch, wer das nicht gelernt hat, wenn man klein ist, der ist dann sozusagen auch verratzt. Da kann man nicht mehr viel reparieren. So, und die intellektuellen Tugenden bauen dann eher darauf auf, und es sind halt zusätzliche Fertigkeiten, die man dann hat. Und er hat ja dann auch diesen Gedanken gehabt des goldenen Mittelwegs, wo er sagt, also zum Beispiel, es gibt sowas wie die Tollkühnheit, das ist zu viel Mut. Ja, da würde ich dann halt Risiken eingehen, die völlig irrational sind. Und dann gibt es zu wenig Mut, das ist dann die Feigheit. Und das goldene Mittel ist dann der Mut, der dann tatsächlich die Tugend ausmacht. So, ne? Da sieht man, da ist so ein Maßstab von außen, gemessen an dem, wie man sich verhält und wie man in einer Situation das dann tut, und darüber wird das dann definiert. Und bei Platon war es eher halt in der Psyche verankert. Also da merkt man schon, da sind zwei unterschiedliche Arten, auf die Tugendhaftigkeit zu gucken. Und Wichtig ist dann vielleicht der Sokrates, der ja noch so ein bisschen als der Übervater und als Lehrer von Platon da auch da war. Und der hat die Tugendhaftigkeit mit eher einem Zustand der Psyche, nämlich der inneren Weisheit, in Verbindung gebracht. Und gesagt, es gilt eigentlich, ein gelingendes Leben dadurch zu führen, dass man innere Weisheit etabliert. Und er hat das dann sehr intellektualistisch auch verstanden. Das merkt man ja dann auch in den Dialogen von Sokrates, indem er Leute immer versucht, dahin zu bringen, dass sie verstehen, dass sie eigentlich etwas noch nicht verstehen. Und solange sie etwas noch nicht verstehen, können sie eigentlich auch nicht in guter Art und Weise damit umgehen. Oder wenn sie noch nicht mal verstehen, dass sie etwas nicht verstehen, als Grundvoraussetzung von Lernen und Reifung. Also das heißt, da steckt eher so ein Gedanke drin, ich muss etwas in meiner Psyche verändern, damit ich rational, vernünftig mein Leben führen kann. Und das ist dann eigentlich auch der Traditionsstrang, an dem die Stoiker anknüpfen.
Genau, da bauen die Stoiker ja ganz stark drauf auf, mit ihrer Ansicht, dass Tugend ein Wissen ist, wie man sich richtig in der Welt verhält. Ich weiß, wann ich wie zu reagieren habe auf die Umstände, die mir eben im Leben so entgegenkommen.
Ja.
Und insofern auch eine sehr intellektuelle Herangehensweise, nicht wahr? Tugend ist eben ein allumfassendes Wissen. Der Weise verhält sich in jeder Hinsicht immer.
Ja, also es gibt auch eine Definition bei den Stoikern von Weisheit. In der Literatur findet man so zwei Definitionen. Die erste wäre, Weisheit ist Wissen in den menschlichen und göttlichen, in Klammern kosmischen Dingen. Und da sind ja drei Aspekte drin. Es ist ein Wissen, was du gerade auch schon gesagt hast, und ein Wissen von, nämlich den menschlichen Dingen und den kosmischen Dingen. Und da kommt man dann auch schon hin, dass es nicht per Zufall, dass die diese Dreiteilung hatten in Logik, Physik und Ethik, als die drei Felder der Philosophie. Aber man sagen kann, in der Logik steckt im Prinzip sozusagen der Gedanke drin, was Wissen ausmacht, was stabiles Wissen ausmacht. In dem Wissen von den kosmischen Dingen steckt die Physik, also das Verständnis der Welt, und in den Dingen der menschlichen Sachen, da ist die Ethik drin. Also wie geht man mit Menschen um? So, also hat man diese drei Felder der stoischen Philosophie, lassen sich schon auch an dieser Definition von Weisheit eigentlich ganz gut ankoppeln, finde ich. Und dann sieht man halt auch, wenn man sich jetzt fragt, was wäre denn jetzt eine Arete, eine Bestheit, dass man halt in all diesen Feldern eine Bestheit erreicht. Das heißt also, dass es im Feld der Logik eine Bestheit gibt, im Feld der Physik eine Bestheit gibt und in dem Feld der Ethik. Und das würde dann so den Ordnungsrahmen schaffen. Und wenn man sich das so anguckt, dann sieht man, dass die vier Kardinaltugenden von Platon eigentlich in das Feld der Ethik fallen, weil sie alle so mit Handeln zu tun haben. Ethik eben, ne? Dem menschliches Tun. Und dass die Physik auch eine Tugend ist. Klingt für uns erstmal irgendwie so ein bisschen komisch, ne? Aber da werden wir auch noch ja drauf schauen, was das denn genau heißen kann. Und dass die Logik, also auch die Fähigkeit zur logischen Analyse, dass das eben auch eine Tugend ist.
Ja.
Vielleicht auch eine ganz aktuelle Tugend, weil sie eben nicht mehr so wirklich gelebt wird in vielen Teilen.
Aber so stark benötigt wird.
Ja.
Die vier Kardinaltugenden und der Bereich der Ethik, was ja auch spannend ist bei den Stoikern, ist, dass man die nur als Paket bekommt sozusagen. Also die man kann jetzt nicht mutig sein, ohne gleichzeitig auch weise, gerecht und maßvoll zu handeln. Das finde ich eine sehr interessante Idee, denn man könnte ja auch denken, naja, wieso? Ich handle jetzt in dem Moment mutig, das muss ja nun ausreichen. Aber das reicht eben nicht. Vielleicht können wir das mal an einem konkreten Beispiel besprechen, was das heißt, warum alle Tugenden ineinander greifen im Stoizismus. Also jetzt sagen wir mal, hier, ich gucke aus dem Fenster raus bei mir in Hamburg und sehe, da ist eine Situation, wo mehrere Leute einen Menschen bedrohen oder angehen, körperlich oder verbal. Und dann beschließe ich, ich bin jetzt mutig, nimm meinen Mut zusammen und involviere mich in diese Situation. Und das wäre jetzt mutig, aber zum Beispiel nicht maßvoll, wenn ich sofort mit dem Küchenmesser runterlaufen würde und versuchen würde, mich da mit dem Messer durchzusetzen, richtig? Oder
absolut.
Es wäre vielleicht mutig, aber nicht weise, direkt zu eskalieren. Oder was fällt dir dazu ein?
Ich würde es genauso sagen, wie du es eben beschrieben hast. Also ich mag das vielleicht mutig sein, aber A, nicht gemäßigt, aber auch nicht praktisch weise, weil ich eben vielleicht den falschen Weg wähle, weil vielleicht ist es besser, die Polizei zu rufen, weil vielleicht bringe ich mich selber in Gefahr. Und da sind wir auch noch bei der Gerechtigkeit, nämlich der Frage, was jedem zusteht. Und da sind natürlich, wenn die Leute sich jetzt einfach nur verbal über etwas auseinandersetzen, dann ist es halt auch nicht gerecht, mit dem Messer jetzt zu kommen. So, ja, also das sind so die Aspekte, die da mit reinspielen. Und das klingt ja auch sehr plausibel, dass man da in jeder Situation eigentlich alle vier Tugenden irgendwie gebrauchen kann. Die Frage ist nur, wenn man sagt, es sind immer alle Tugenden da und wer die Tugend besitzt, besitzt alle. Dahinter steckt ja dann auch ein Fragezeichen, wie, warum eigentlich, ne? Also plausibel ist es an dem Beispiel. Da könnte man auch viele Beispiele finden. Und jetzt ist eben die Frage, warum ist das so? Und da kommen wir wieder zurück zu der Ursprungsdefinition, weil die Tugend als Ganzes ja innere Weisheit bedeutet. Und wenn ich die innere Weisheit besitze, dann kann ich auch sagen, dass in bestimmten Anwendungsfällen diese innere Weisheit sich dann im Handeln auch anders darstellt. Und die innere Weisheit drückt sich eben in der Auswahl einer guten Vorgehensstrategie in der Phronesis, also in der praktischen Weisheit aus. Wenn es um die Frage der Verteilungsgerechtigkeit geht, drückt sie sich eben in der Gerechtigkeit aus. Und wenn es um das Thema Mäßigung geht, drückt sie sich darin aus, wie ich meine Impulse kontrolliere. Bis hin zu dem Mut, in dem ich eben auch dann weiß, wann ist es eigentlich noch angemessen, Mut dadurch zu demonstrieren, dass ich Dinge aushalte. Und wann ist es vielleicht auch mutig zu sagen, und an dieser Stelle muss ich jetzt gehen. Sowas, ne? Weil das kann auch Mut sein. Mut heißt ja nicht, bis zum Ende unter allen Umständen alles ertragen und aushalten. Das wäre dann zum Beispiel nicht gemäßigt wieder. So, und von daher ist es eigentlich im stoischen Bild super konsistent zu sagen, dass ich immer alle Tugenden habe, weil ich habe die innere Weisheit. Und diese innere Weisheit erlaubt es mir halt in allen Anwendungsfällen, die hinter diesen Tugenden stehen, was Handeln angeht, dann auch die entsprechende Weisheit anwenden zu können.
Das heißt, zurück zu dem Anfang, wenn mir jetzt jemand sagt, werd doch mal tugendhafter, dann könnte der mir eigentlich auch übersetzt sagen, lern doch mal mehr über die Welt.
Ja, und über dich selber.
Über dich selber, über dein Handeln in der Welt, über deinen Wirkungskreis, über wie, was die Welt im Inneren zusammenhält, über wie die Welt funktioniert. Denn wenn du nicht weißt, wie Dinge funktionieren, kannst du auch nicht dich klug in ihr verhalten.
Ja, genau.
Es ist also ein Weg des ewigen Lernens im Stoizismus, des Offenseins dafür, auch seine eigenen Einstellungen zu hinterfragen, seine Glaubenssätze, sein als sicher geglaubtes Wissen offen zu bleiben und zu sagen, vielleicht muss ich noch mehr lernen, um besser mich zu verhalten in der Welt.
Und das hat auch, also dieser Ansatz der Stoiker hat auch eine interessante Implikation, nämlich die, dass ich tugendhaftes Verhalten nicht daran erkenne, wie es aussieht und auch nicht daran erkenne, was es als Ziel hat oder als Wirkung erreichen will, sondern dass es im Wesentlichen mit der inneren Disposition desjenigen zusammenhängt, der tugendhaft handelt. Das haben die sogar auch in zwei Begriffe gebracht. Die haben halt gesagt, es gibt einmal die sogenannten Katekonta, das sind die pflichtgemäßen Handlungen, die ich eben naturgemäß aufgrund meiner Natur als Mensch irgendwie ausführen sollte. Und dann gibt es die Katotomata und das sind dann eigentlich die Katekonta, die ich mit der inneren Disposition der inneren Weisheit durchführe. Und dann sagen die halt, es gibt halt Menschen, die können Katekonta ausführen, aber die haben nicht den Zustand der inneren Weisheit. Also ist es eigentlich auch kein Katotomata. Also in dem Sinne keine tugendhafte Handlung. Sie sieht, also in der Situation, wo sie jetzt ein stoischer Weiser verhalten würde oder in ein Nichtweiser, sieht es zwar gleich aus, aber das eine ist tugendhaft, das andere ist nicht tugendhaft. Weil es eben nicht mit dem festen inneren Wissen verbunden ist, was der stoische Weise hat, und damit ist es innerlich nicht tugendhaft. Klingt erstmal irgendwie ganz komisch und verschroben, aber man kann sich es vielleicht so vorstellen, jemand, der nicht das innere Wissen besitzt, sondern aus Zufall heraus mal das Richtige tut, kann im nächsten Kontext schon wieder völlig falsche Sachen machen. Wohingegen eben derjenige, der stabiles inneres Wissen hat, über die Abläufe im Kosmos und über sich selber und über andere, in unterschiedlichen Kontexten immer auch das Richtige oder Angemessene tun kann. Ja, das ist in dem Sinne ein sehr anspruchsvoller Begriff der Tugendhaftigkeit. Und die Stoiker hatten ja auch diese knallharte Aussage, entweder bist du tugendhaft oder du bist irrational.
Alles oder nichts.
Alles
Entweder
oder nichts.
bist unter der Wasseroberfläche oder du atmest
Darüber.
oben und 99,9% der Menschen sind darunter bei ihnen.
Und das ist natürlich jetzt schon so, das motiviert nicht gerade zu so einem Prozess des schrittweisen Vorankommens. Wenn der ein Hardcore stoischer Weiser immer noch sagen würde, naja, also irgendwie schon nett, dass du in den Bereichen jetzt so ein Stück weitergekommen bist, aber es reicht ein falscher Wissensgegenstand in deiner Psyche und schon ist die Psyche auf Sand gebaut. Aber natürlich war den Stoiker klar, dass das ein Idealgedanke ist und dass es natürlich schon von großem Wert ist, sich auf den Weg zu machen und in immer mehr Situationen das Richtige zu tun und nicht in wenigen Situationen. Und von daher gibt es auch so ein Besser, ein Vorankommen, obwohl der entscheidende Punkt theoretisch tatsächlich die Wasserlinie ist, wo du dann zu einem inneren Umschlag kommst und man sagt, alles Wissen in dir ist stabil und in sich konsistent, dann hast du den inneren Weisen erreicht. Aber der Aspekt, der auch noch spannend ist, der innere oder der stoische Weise ist nicht allwissend. Nur das, was er weiß, das weiß er mit vollkommener Sicherheit. Und das heißt aber auch, dass es Bereiche geben wird, wo der stoische Weise kein Urteil fällen kann. Ja, und da wurde so ein klassisches Beispiel mal genannt, bei Chris Sipp war das, glaube ich, da gibt es dieses Haufenparadox. Wo man sagt, wenn zwei Sandkörner da liegen, dann sind das zwei Sandkörner. Wenn zehn da liegen, sind es zehn Sandkörner. Wenn tausend da liegen, ist es ein Haufen. Jetzt ist die Frage, wann ist das denn ein Haufen? Wo kommt der Punkt, wo es von Körner zu Haufen geht? Ja, das ist in dem Sinne paradox, weil es halt eigentlich nicht auflösbar ist in der Form. Und dann wurde halt gefragt, ja, was würde der stoische Weise denn sagen? Der würde sich davon zurückhalten, ein Urteil darüber zu fällen, ob es jetzt Sandkörner sind oder ob es eben tatsächlich ein Haufen ist, weil er kein gesichertes Wissen darüber besitzt und deshalb auch kein Urteil fällt.
Es ist ja auch weise, sich zurückzuhalten. Und Marc Aurel sagt es ja auch an Stelle, du hast auch das Recht, keine Meinung zu haben zu einem Thema.
Genau. Und wenn du nicht wirklich weißt, wovon du redest, solltest du halt einfach manchmal auch den Mund halten. Ja, so, das ist so ein bisschen auch stoische Sichtweise dabei. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht so ein schlechter Ratschlag, dass man nicht bei allem mit seinem Halbwissen irgendwie sofort gleich nach vorne strebt und sagt, hier, lass mich mal machen.
Klingt sinnvoll, Alex. Ja, ich finde, da haben wir jetzt viele Aspekte der stoischen Tugend besprochen. Haben wir noch was vergessen oder sollen wir es darauf erstmal beruhen lassen und uns dann in den nächsten Folgen die einzelnen Tugenden genauer angucken unter dem Mikroskop?
Ja, also vielleicht auf jeden Fall Letzteres. Ein Aspekt wäre vielleicht nochmal ganz interessant, nämlich dieser Aspekt, dass gesichertes Wissen ja etwas damit zu tun hat, dass man stabiles Wissen besitzt und dass dieses Wissen dann auf konsistente, logische Art und Weise in deiner Psyche verknüpft wird. Also zwei Säulen. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, dieses, was stabiles Wissen ausmacht. Da sind die Stoiker in der Hinsicht auch nochmal besonders gewesen, weil sie gesagt haben, es gibt sowas wie Wahrnehmungen, die unklar sind und es gibt Wahrnehmungen, die klar sind. Die nennen das auch eine kognitive Wahrnehmung oder eine nicht kognitive Wahrnehmung. Oder die kognitiven nennen sie auch kataleptisch, von das ist dann halt fest. Ne? Und die sagen halt, der stoische Weise kann unterscheiden, ob eine innere Vorstellung einen Gegenstand da draußen auf verlässliche Art und Weise abbildet, in Anführungsstrichen, oder nicht. Dafür sind sie im Altertum schon total kritisiert worden. Ne? Da sind Beispiele von Zwillingen gebracht worden und so, wo man doch keine Unterschiede sieht, bla 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 bla. Aber
Ich
sie
wollte
haben.
gerade sagen, oder eine optische Täuschung zum Beispiel.
Ja, aber die würden halt davon ausgehen, es gibt in dir die Möglichkeit, hier ein klares Wissen zu haben. Ja, und das könnte zum Beispiel auch dahin gehen, dass man sagt, wenn man genau darauf achtet, welche Form der Wahrnehmung man hat von dieser optischen Täuschung, dass man auch merkt, dass da etwas nicht in Ordnung ist, dass das eben nicht das ist, was man denkt, was es ist. Ja, dann wäre es keine kataleptische Wahrnehmung in dem Sinne. Aber das ist tatsächlich so dieser erkenntnistheoretische Problemfall, wo die Stoiker aber schon sehr viel Wert drauf gelegt haben, zu sagen, das ist der eine Bildungsblock. Beschäftige dich damit mit der Frage, ist das jetzt eine verlässliche Wahrnehmung oder nicht? Und der zweite Punkt ist, wenn du verlässliche Wahrnehmung für dich hast, verbinde die auf logische Art und Weise. Das heißt also, dass du passende Begriffe findest, für diese stabilen Wahrnehmungen und diese Begriffe auf gute Art und Weise miteinander in Bezug setzt. Also dass daraus ein stimmiges, sprachliches Gefüge wird, was das, was die Abläufe des Kosmos und in dir selber angeht, auf richtige und angemessene Art und Weise auch tatsächlich dann abbildet. Und es kann auch dazu führen, dass man eine neue Wahrnehmung bekommt und sich auch fragen muss, passt die eigentlich in das vorhandene Bild rein? Also man merkt, sehr anspruchsvoll. Und ich finde, wenn man sich diese beiden Säulen anguckt, da kann man heute schon noch einiges von lernen. Also die Tatsache, wenn man in einer Zeit lebt, wo es Fakten und alternative Fakten und so weiter gibt, vermeintlich, da nochmal drauf zu schauen und zu sagen, dass mit den alternativen Fakten ist auf jeden Fall die Tür da rein, dass die innere Weisheit verloren geht. Und wenn man auch sagt, Logik, also das Überprüfen von Dingen auf Stimmigkeit, ist nicht mehr wichtig, sondern das ist halt meine Meinung oder das ist mein Bauchgefühl oder sowas, ne, als Kriterium für Wahrheit zu nehmen, würden halt die Stoiker sagen, du untergräbst damit die Grundstruktur deiner inneren Weisheit und verlierst damit dann auch die entsprechende Fähigkeit, dich tugendhaft zu verhalten. Und viele von den Dingen, die wir danach dann sehen, wenn Leute einfach nur wütend sind, rumschreien oder einfach auf emotionale Art und Weise eben Dinge da beeinflussen wollen, die im faktischen Sinne keine Grundlage finden, dann würde man schon aus stoischer Sicht das auch kritisieren können und sagen, da gibt es eine ganz klare Kette. Das fängt damit an, wenn ich mich nicht mehr darum kümmere, was ich wahrnehme, wenn ich es nicht mehr überprüfe, nicht mehr hinterfrage und wenn ich auch die Logik außen vor lasse, dann komme ich halt zu Schlüssen und dann komme ich zu Einsichten, die zwar noch Meinungen sind, aber nicht mehr Wissen. Und ohne Wissen keine Weisheit.
Spannend wäre das ja auch im Themenfeld künstliche Intelligenz. Was ist das für ein Wissen? Wie steht es im Verhältnis zum Wissen des Menschen? Kritisches Denken.
Ja, und da gibt es ja zum Beispiel jetzt auch die Kritik, das ist vor, ich glaube, 3-4 Monaten gab es 1-2 Paper, die rausgekommen sind, die ja sich angeguckt haben, wie diese LLMs, also die Large Language Models, wie die jetzt tatsächlich bei Variationen von Aufgaben performen, wenn es um Logik geht. Und man dabei gemerkt hat, dass die eigentlich Logik nur simulieren, aber nicht wirklich können. Also das ist offensichtlich da momentan noch nicht so ist, dass man sagt, dass die echte formale Logik lernen können, sondern dass es nur so vielen Fällen aussieht, als würden sie tatsächlich formal logisch da Schlüsse ziehen. Wenn man aber dann bestimmte Sachen da tatsächlich variiert, merkt man, dass sie das nicht können. Und da gibt es sogar Leute, die sagen, das ist eine prinzipielle Grenze und dass formale Logik eigentlich woanders herkommt.
Ich sage, das klingt ja wie ich im Mathe-Abitur, aber
ja,
also spannend, Alex.
Das führt halt dazu, so zu der Frage, wo kommt eigentlich mathematische Wahrheit her, wo kommt logische Wahrheit her? Ist das etwas, was wir empirisch ermitteln oder ist das etwas, was wir eher entdecken? Und da gibt es auch unterschiedliche Schulen in der Philosophie. Die einen sagen, nee, wir entdecken das, das ist vorher da, im Kosmos schon. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, das ermitteln wir aus empirischen Beobachtungen, abstrahieren das und so weiter. Und da kann man sich natürlich fragen, also wenn jetzt zum Beispiel eine KI keine formale Logikfähigkeit hätte, kann sie auch aus stoischer Sicht nicht weise werden. Ja, sie wird immer nur Meinungen produzieren. Und angesichts der ganzen Halluzinationen, die so eine KI wie ChatGPT oder sowas auch heutzutage produziert, finde ich, ist das durchaus auch immer noch angemessen, es eher als Meinung zu betrachten. Das wäre auch nochmal eine ganz eigene Baustelle, um die wir uns mal kümmern könnten. Ja, findest du, wir haben die Sache der stoischen Tugend jetzt hinreichend behandelt mit dem, was wir so gesagt haben?
Ich denke, wir können jetzt dann ins Detail gucken in den nächsten Folgen.
Na gut, dann lass uns das auch so tun und dann würde ich an dieser Stelle dann erstmal sagen, bis bald, soweit das Schicksal es zulassen wird. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann.